einer, der noch, als er damals in Bayern war, unterm Kopfhörer Mittelwelle gehört hat und dann Berliner Sender gehört hat und gesagt hat, ich will in die große Stadt Berlin. Er hat es dann auch getan. Wann es war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mich sehr freue, dass er hier zu Gast im Studio ist. Zu Gast ist Helmut Kraus, Schauspieler, Synchronsprecher und bekannt als Hermann Paschulke und vielen Cineasten war ich bekannt. Die Stimme von Samuel L. Jackson, vom Paten, von Marlon Brando. Schönen guten Tag, Herr Kraus.
Guten Tag, guten Morgen.
Guten Morgen. Geht's Ihnen gut?
Ja, mir geht's gut, ja.
Sie haben mir verraten, dass Sie früher richtig Radio gehört haben und dann auch Radio gemacht haben. Was hat Sie denn in die große Stadt Berlin getragen? War das tatsächlich ein Mittelwellensender oder ein Sender, den Sie auf Mittelwelle gehört haben?
Ja, es war tatsächlich so. Berlin war ganz berühmt für seine Medien damals schon. Also jetzt ist es nicht mehr so berühmt, aber damals war das die Stadt, wo einfach viele Sender gab. Dann war es natürlich noch das Bollwerk zum Osten und so weiter. Und Radio war doch auch was ganz Geheimnisvolles, weil es eben die Stadt am Leben erhielt. Das war die einzige Informationsquelle und so. Es wurde auch sehr geheimnisvoll behandelt. Und ich habe das immer gehört von Bayern aus, nachts so über Kopfhörer ganz nah. Also diese typischen Berliner Sendungen wie Der Insulaner verliert die Ruhe nicht oder diese bunten Abende mit irgendwelchen späteren Fernsehgrößen, die da irgendwelche bunten Abende gemacht haben. Und das hatte für mich ein unglaubliches Sogwirkung, in diese Stadt zu gehen, und das habe ich dann auch gemacht.
Das heißt, Sie sind in Augsburg geboren und haben dann, sind wo aufgewachsen?
Ich bin in Augsburg aufgewachsen, habe in Bayern ein Garmisch Abitur gemacht, in Augsburg noch ein bisschen studiert und bin dann, Berlin war auch die Theaterstadt, also das, von dort kam alles, auch Bildmaterial, ich sehe das noch, Theater heute mit den Titelbildern mit Berliner Schauspielern, da musste man dann als junger Schauspieler einfach auch hin.
Naja, so ein junger Schauspieler dann in Berlin, da haben sie ja nicht also gleich sofort weggekauft, da mussten sie sich ihr Brot hart verdienen.
Und da habe ich dann Radio gemacht, genau, das war... Den Tipp hatte ich von irgendjemand, der Einzige, den ich in Berlin kannte, der hieß so, geh doch mal zum Radio und da bist du gut aufgehoben, weil es ist ja nicht berufsfremd in dem Sinne, damals war man Sprecher, also da für alle Abteilungen gab es Sprechgeschichten, die wurden von Sprechern gesprochen, nicht von Redakteuren wie heute, und das war eine richtige Tätigkeit, man war Rundfunksprecher.
Also Sie kennen noch Radio der alten Schule mit Sendesälen, ich habe Ihnen hier unseren Sendesaal gezeigt und für viele ist ja der Sendesaal ein Fremdwort, für Sie nicht.
Nein, Sendesaal ist das Zentrum des Senders gewesen. Da hörte man auch, wenn man tagsüber durchging, ganz berühmte Leute, die da übten für ihr abendliches Konzert. Und dann ging man vorbei und hat mal wie Mäuschen reingeguckt. Und da saß dann ein berühmter Pianist, der dafür seinen Abend geübt hat. Oder es wurden gerade Aufzeichnungen gemacht. Da konnte man auch mal durch die Scheibe gucken, wer da sitzt und so. Das war es ganz Tolles.
Also Radio war Kulturgut und hat eine völlig andere Bedeutung.
Absolut.
Jetzt sagen wir mal, damals, wann war das? Sie sind 41 geboren, 63, dann sind Sie dann nach Berlin gekommen?
Ja, genau.
Wie lange haben Sie Radio gemacht?
Ach, das kann man schon, 10 Jahre, ja, fast 10 Jahre kann man sagen. Wobei ich ja heute immer noch Radio mache. Es gibt ja noch Deutschlandradio Kultur, da gibt es einiges zu lesen und das mache ich immer noch sehr gerne. Dann gerade Deutschlandradio Kultur ist mein Lieblingssender, muss ich sagen. Ja. Der ist ja auch bundesweit, den kann man überall hören und da gibt's ja noch richtig Wortsendungen, auch mit so schönen Titeln wie Hörensagen und Wurfsendung ist meine Lieblingssendung, diese Mini-Hörspiele, die da gemacht. Und da mache ich natürlich auch mit.
Und Sie sprechen natürlich viel. Das ist ja ein Phänomen, dass viele Leute doch wieder Hörbücher hören. In der überfluteten Medienwelt wollen die Menschen doch reduziert aufs Hören was haben?
Ja, sie wollen ihre eigene Fantasie wieder spielen lassen. Das ist einfach durch diese, ich schätze mal, es hat mit der Bilderflut des Fernsehens zu tun, wo ja auch überall dann, wenn du abends mal durchzappst, die gleichen Filme laufen. Und die Leute wollen mal wieder selber übers Hören sich ihre eigene Fantasie machen.
Das ist ja toll, wenn eine Stimme das vermag, wenn ein Sprecher das vermag. Hat das Ihr Leben verändert, seit Sie sozusagen Marlon Brando gesprochen haben, Samuel L. Jackson?
Natürlich. Das ist ein Verkaufswert, der sich dadurch ergeben hat. Früher war man eine Stimme. Und jetzt können Sie einen verkaufen, wenn du ein Hörspiel machst und ein Hörbuch mit der Stimme von. Das ist, was mir gar nicht so eigentlich gar nicht so angenehm ist, weil es sind zwei verschiedene Dinge. Es hat jetzt nichts damit, wenn ich jetzt ein Hörbuch lese, hat es nichts damit zu tun, dass ich früher Marlon Brando synchronisiert habe. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber für die Verkäufer ist es halt ein Reiz, das so zu verkaufen.
Trotzdem haben Sie natürlich für viele Menschen was geprägt und verbinden, wenn sie die Stimme hören, natürlich was damit. Also nicht, also allein so Sätze wie, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
Wobei das komischerweise im Film ein völlig unterbelichteter Satz ist, aber der ist halt berühmt geworden.
Ja. Können Sie noch, zum Beispiel aus Pulp Fiction, den haben Sie ja auch, haben Sie Samuel Jackson, können Sie da noch Zitate, andere können das ja runterbeten.
Ist also Ihnen das, es ist so, ich bin ja kein Stimmenimitator. Das ist also, eigentlich spreche ich ja auf Gesichter. Das sind ja Kollegen, Schauspieler. Und wenn die den Mund aufmachen, mache ich meinen auch auf. Und dann versuche ich das nachzuvollziehen, was die machen.
Das
ist immer
so
ein bisschen schwer, so aus dem Hut. Aber es gibt so das berühmte, das kürzeste Zitat aus Pulp Fiction ist, das ist ein leckerer Burger.
Als Probe. Ja. Also das, die sagen, ich spreche halt auf die Gesichter drauf. Natürlich ist das mehr. Das ist ja schon eine eigene Kunstform. Gute Synchronisation ist ja...
Also in Deutschland vor allem ist das durchaus eine eigene Kunstform.
Ja. Denn diese Synchronisationskultur, die ist ja in vielen Ländern nicht so verbreitet und auch wird auch nicht so viel Aufwand drauf verwendet?
Nein, also in Polen gibt es ja zum Beispiel das berühmte Beispiel, da gibt es nur einen. Der spricht praktisch die Untertitel. Der spricht alle Rollen. Das ist ganz berühmt. Polnische Filme werden von einem deutschen Kabarettisten synchronisiert, witzigerweise. Und der spricht einfach, was die Leute sagen.
Der spricht die Dialoge, der hat das Drehbuch.
Ja, und dann der spricht das, was die Leute sagen, wie ein gesprochener Untertitel, würde ich mal sagen, ja.
Sie machen ja auch Synchronregie. Ist das nochmal?
Ja, wenig.
Weniger?
Weniger, ja. Aber ab und an, ja.
Sagen Sie auch mal, wenn jetzt Sie einen Dialog sagen, das ist aber blöd übersetzt, das haut da gar nicht hin. Haben Sie da Einfluss und können sagen, Leute, das geht so nicht.
Deswegen mache ich immer weniger, weil der Einfluss immer weniger wird. Wir sind zunehmend, also ich sage es mal ganz kritisch, früher waren wir Künstler und hatten ein Publikum. Jetzt sind wir Dienstleister und haben einen Kunden. Das werdet ihr auch kennen, dieses System.
Klar. Und dem kann man sich natürlich versuchen zu entziehen. Sie haben ja den Luxus, dass Sie sagen, ich mache meine Hörbücher, ich kann mir dann aussuchen, was ich am Theater mache. Denn Theater, da kommen Sie ja her. Ja. Das ist schon das, was Sie sich dann leisten und wo Sie sich die Rollen aussuchen können.
So ist es. Also Theater ist ja nun meistens auch nicht so hoch dotiert. Das finanzieren wir uns meistens über die Medien, wenn man so will. Wobei sich das bei mir inzwischen auch geändert hat. Wenn mich heute ein Theater engagiert, dann sieht das schon ein bisschen besser aus als früher, weil sie mit mir ja auch werben können. Und aber sagen wir mal so, im Vergleich zu Medien, Gagen ist das natürlich im Theater ein bisschen anders. Das macht man dann, um einfach sein sowohl sein Marktwert, auch seine künstlerische Flexibilität sich zu erhalten oder so.
Herr Kraus, sind Sie dann, wenn Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, eher der, wenn Sie gesehen werden, der Herr Paschulke, der Hausmeister? Ist das die Rolle Ihres Lebens oder wie werden Sie jetzt wahrgenommen?
Ja, also es ist schon die längste Rolle meines Lebens insofern und auch die populärste, sagen wir mal. Ich habe auch andere Sachen gedreht, aber wie das oft im Leben meiner Schauspieler ist, die Sachen, die einem am Herzen liegen, die werden nicht die populärsten. Und wobei mir Löwenzahn natürlich auch sehr am Herzen liegt, aber... Ich werde schon, also die wenigsten kennen meinen Namen. Also die meisten kennen mich unter Herr Paschulke und sprechen mich auch verschämt dann so auf, als Herr Paschulke an. Das ist schon klar. Das ist aber eine lässliche Sünde, würde ich mal sagen, weil eben der Name natürlich auch sehr extrem ist. Das ist so ein Alt-Berliner Name. Früher hatte ich überhaupt keinen Namen. Früher war es nur der Nachbar. Und dann irgendwann mal musste ein Türschild her und dann hat Peter Lustig sich an den Alt-Berliner Namen Paschulke erinnert. Dann musste irgendwann mal ein Vorname her, weil irgendein Amt tätig war und dann sind wir auf Hermann gekommen. Und Beruf ist eigentlich noch gar nicht genau definiert, weil der wurde nie nachgefragt.
Den könnten wir uns jetzt ausdenken, was Sie sagen.
Ja, ich habe eine Vorstellung. Der ist bestimmt Frührentner und ich könnte mir vorstellen, so Hausmeister im Bezirksamt oder sowas.
Hausmeister im Bezirksamt?
Also so, die im blauen Kittel rumlaufen und dafür alles sorgen. Und die auch dafür sorgen, dass keine fremden Leute ins Haus kommen.
Schon fast Blockwart-Mentalität oder nicht so
ja,
böse?
Ja, das wäre ein bisschen.
Trotzdem,
aber ein bisschen was davon hat es natürlich auch.
Wo kommt die Faszination? Das ist ja eine relativ kleine Rolle. Also das ist ja, ist ja nicht so, dass die jetzt...
Es ist natürlich der Gegenpart. Also wir haben es irgendwann mal dazu entwickelt, es ist fast wie ein klassisches Clownspaar. Einer muss den Dummen spielen, damit der andere Grund hat, was zu erklären. So ist es auch entstanden. Also das war die erste Folge, 1980 gedreht, Zäune und Grenzen. Und dann hinter Zäunen lebt ein Nachbar und dann musste man sich überlegen, den brauchen wir. Und da hatte ich gerade einen befreundeten Regisseur, der das machte. Und dann wurde ich eben der Nachbar. Und dann hat Peter gemerkt, dass das natürlich ganz praktisch für ihn auch ist. Er muss nicht alles nach draußen erklären, so wie ein Oberlehrer, sondern er hat jetzt einen Partner, über den man das, der auch über seine eigenen Ungeschicklichkeiten zum Motiv des Erklärens wird. Die Kinder vollziehen auch meinen Vorgang mit, wie ich dann selber was lerne. Sie lernen es nicht nur selber, sondern ein Erwachsener, der das auch nicht weiß, da sind sie natürlich auch ganz stolz drauf. Und wenn der in seine eigenen Fallen tappt, das ist ja auch so der Effekt bei Clowns, einer tappt dann in seine eigene Falle. Kinder sehen das Krokodil vorher. Also das sind so Mechanismen, die sich da im Laufe der Zeit entwickelt haben, die eigentlich sehr klassisch sind. Das ist auch im Kabarett so. Immer einer ist der Frager, einer ist der Antworter.
Also es ist nicht nur der naive Spießer, sondern es liegt auch die Faszination, dass er eben auch ein bisschen dann auch lernfähig ist und auch was Sympathisches hat.
Genau, und am Schluss kommen wir immer wieder zusammen und so. Es gab mal jetzt in der letzten Zeit eine Folge mit Fritz Fuchs, da war sogar Fuchs der schlauere Fuchs. Also der war da sogar der größere Betrüger als ich. Da haben wir dann sehr gelacht, dass sich das so entwickelt hat.
Das hat sich entwickelt, Löwenzahn. Sie haben da am längsten durchgehalten und jetzt gibt es einen Kinofilm. Hätten Sie das 1980 gedacht, dass es mal einen Kinofilm mit diesem Aufwand geben wird?
Mit Sicherheit nicht, nein. Und der Aufwand, das haben Sie ja gesehen, der war ja entschieden groß. Ja.
Richtig, ein 90-minütiger Kinofilm
großer
mit einem Riesenbudget.
Abenteuerfilm und alles an Ortschaften, wo man sonst nicht hinkommt. Dieses Showdown da in den Bergen, das ist...
Wo war das?
Das war im Zillertal.
Im Zillertal, aber wir haben auch in Thüringen gedreht. Ja, also wir, ich fange schon an, mich zu identifizieren, das ist ja die MDM, Mitteldeutsche Medienförderung, hat Geld gegeben, da wird dann in dem Land gedreht. Ja. Das war auch der Grund, warum gestern die Premiere des Films hier in der kleinen Stadt Erfurt war. Ja. Sonst sind ja solche Premieren in großen Kinostädten.
Aber ich meine, auch diese Burgen hätten wir nicht überall gefunden. Das war ja fantastisch. Ja.
Waren Sie bei Eisenach?
Ja, bei.
Also Eisenstein heißt ja...
Eigentlich bei Jena, ich würde sagen. Also ich glaube, gewohnt haben wir in Jena, aber sind immer eine Stunde hingefahren.
Fritz Fuchs sagt dann, es ist bei Eisenach. Eisenstein ist bei Eisenach in Thüringen, aber...
Ja, es ist so ganz...
Wir wissen es beide nicht.
Wir wissen es beide nicht, wir sagen es auch nicht.
Ja. Aber es lohnt sich trotzdem, den Film
anzuschauen. Es waren zwei Burgen auch, die...
Ja. Aha, was dann zu einer verschmilzt.
Ja, genau.
Das ist ein richtiger Kinofilm und Sie konnten ja Ihre Rolle mal so richtig entwickeln und ja fast, also das hat mich ja umgehauen, da darf ich das verraten, was Sie machen? Also der Hermann Paschulke übertritt Gesetze.
Ja.
Also vielleicht im Liebesrausch, ich weiß nicht, was er da hat. Also
um einer Frau in Not zu helfen, wie er dann ja auch sagt.
Der hilfsbereite Paschulke macht Dinge, die 1980 nicht möglich gewesen wären.
In dem Film passieren sowieso Dinge, die in Löwenzahn nicht möglich wären. Also das ist ein für den Kinobedarf als Abenteuerfilm konzipiert. Da passieren natürlich Sachen, die wir in der Serie nie machen würden. Wir haben auch in der Serie viel jüngere Altersgruppen zu bedienen und dadurch konnte man im Film schon ein bisschen, ich meine, es geht mit einem überfahrenen Hund los, kann man ja sagen. Das ist natürlich in der Serie, wäre das nicht möglich.
Also da ist Drama und das muss auch für einen Erwachsenen funktionieren. Also der Spannungsbogen
muss Familie sein, Familienprogramm sein.
Ist ein guter Kinderfilm ein Film, der auch für Erwachsene funktioniert?
Ja, würde ich sagen. Also ich habe mich gewundert, wie gut er für Kinder funktioniert, weil also gerade meine Dialoge sind ja eigentlich mehr so Kabarettsdialoge, die dann im Polizeiauto und so mit meiner wunderbaren Partnerin zusammen.
Jetzt haben Sie sich verraten, Sie klauen ein Polizeiauto. Meine Güte, da war ich ja überrascht. Also der Paschulke verlässt die Pfade des und wird trotzdem nicht eingesperrt. Also
nein,
das ist ja Wahnsinn.
Ich lasse die ja auch rauflaufen. Ich
so ein Thüringer Polizisten gehen Sie nicht gerade. Ich will nicht alles verraten, aber es ist eine Verfolgungsjagd auch dabei alles, was für ein Film.
Es ist halt ein Roadmovie. Wir sind da dauernd unterwegs. Irgendwelche Fahrzeuge werden immer geklaut und damit wird sich weiter bewegt. Einer verjagt den anderen. Das ist das Schöne an dem Film.
Schöne am Film, ist das Warten im Film wirklich schön? Also dieses ewige Rumsitzen am Set, ist das...
Das ist normal. Gerade bei so einer großen Produktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Fernsehen haben wir sehr viel mehr Stress, sehr viel mehr auch Verantwortung. Fritz Fuchs sagt das immer, oder Guido sagt immer, im Fernsehen trage ich ja die Verantwortung, dass das alles klappt, dass die Tricks funktionieren, dass meine Basteleien funktionieren. Und bei so einem großen Kinofilm, da wird einem eigentlich alles abgenommen. Da wartest du darauf, bis die Technik bereit ist und dann filmen die dich ab und du machst das, was im Buch steht oder was der Regisseur dir sagt.
Also was machen Sie in den Drehpausen? Dieses, müssen Sie irgendwie mental drauf einstellen? Sie können ja nicht sagen, jetzt mache ich mal was anderes.
Gucken. Hat jeder sein eigenes Rezept, was man in Drehpausen macht. Ich halt mich locker, konzentriere mich auf mich selbst und warte darauf, dass ich dran... Also in diesem Fall muss ich sogar sagen, muss man schnell einen Schluck trinken. Viele Szenen, die ich gedreht habe, sind sogenannte blaue Seiten gewesen.
Was?
Das sind entweder blaue oder gelbe oder rote Seiten. Das heißt, das sind Änderungen. Das heißt, die kommen manchmal morgens und dann müssen die nachmittags gedreht werden. Das sind die sogenannten blauen Seiten oder sie kommen im besten Fall am Abend vorher. Weil es hat sich natürlich immer mal bei so einer großen Produktion ergeben, sich irgendwelche Veränderungen, irgendein Motiv gab es dann nicht irgendwo und dann musste was geändert werden und dann kriegst du als Schauspieler eine blaue Seite geliefert mit neuem Text und dann musst du den lernen. Also hast du in den Pausen schon was zu tun sozusagen.
Haben Sie dann Probleme damit, sich Texte zu merken oder ist das so,
Nein, das kommt? Das kann man. Das ist ein bisschen, also bei Filmen geht das. Wenn man ganze Theaterstücke auswendig lernt, dann kann man die paar Sätze Film kann man dann schon lernen.
Was ist Ihr nächstes Projekt? Wo drehen Sie oder was?
Unser nächstes Projekt ist eigentlich, also jetzt mal den Film zu präsentieren und dann ab Mitte Mai wieder Löwenzahn die Serie zu drehen.
Das ist dann eine ganze Staffel?
Das ist eine ganze Staffel, die geht bis Mitte Juli. Ja, und dann mache ich ein bisschen Urlaub und dann käme das nächste Theaterprojekt. Da möchte ich mich aber noch ein bisschen bedeckt halten, ja, weil es noch nicht ganz raus ist. Aber das wäre dann auch eine größere Aufgabe für den Herbst.
Ganz entspannt.
Ja.
Wo machen Sie Urlaub?
Ich mache Urlaub in, also ich muss nach Mallorca, weil ich da früher gelebt habe und da ist irgendein Fest, wo ich eingeladen bin. Und
ich muss nach Mallorca?
Das
würde ich jetzt auch formulieren.
Ich würde sagen, ich werde da erwartet, sagen wir
mal so. Okay.
Und ich fliege nicht gerne so mit den üblichen Fliegern und so. Und ich verbinde es mit einer Autofahrt durch Frankreich und fahre bis Barcelona und steige dann aufs Schiff gemütlich mit dem Auto und fahre. Das kostet zwar 10-mal so viel wie ein Flug, aber es macht mehr Spaß.
Oh, wie lange sind Sie da unterwegs ungefähr?
Ja, ich mache mir so 2 Wochen. So eine Woche durch Frankreich und dann schnell den Besuch in Mallorca und dann wieder zurück. Da kann man, also das habe ich auch früher so gemacht. Einmal im Jahr bin ich mit dem Auto dahin gefahren, weil immer irgendwas zu transportieren war und
eines Tages, möglicherweise jedoch nie, werde ich dich um eine kleine Gefälligkeit bitten. Woher kommt das?
Weiß ich nicht, aber wir haben doch gerade gelernt, du bist kein Imitator von Stimmen.
Ich bin ich bin doch auch mal wieder so fasziniert. Das ist so eine tolle Szene gewesen, wo der sagt, also ich werde dich nie um einen Gefallen bitten und klasse, es hängt mir noch an. Das war jetzt der Pate, das war Marlon Brando, wo er sagt, und er hat sich ja während des Drehs was in die Backen gestopft.
Das habe ich nicht gemacht beim Sprechen. Ich habe versucht, es so herzustellen, weil man wird dann trocken im Mund und so, aber dieser Menge, die man da macht und so, das kann man mal für eine kleine Szene beim Dreh machen, aber im Synchron haben wir das nicht gemacht.
Der hat tatsächlich sich Marlon Brando in Watte reingesteckt, das muss doch furchtbar gewesen sein.
Zellstoff. Ich habe das aber so nachgemacht, so das kann man schon so ein bisschen mit dieser Stimmlähmung, die ohnehin da herrscht. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt.
Das Reindenken ist
was.
Ja, das war's da. Ja. Hervorragend. Naja, aber es ist ja so, Sie müssen damit leben, mit diesem Image.
Also ist es so, wir haben ja wirklich mit großartigen Schauspielern im Synchron zu tun. Das heißt, du musst die natürlich schon auch wissen, was die machen. Ich habe es erlebt bei John Goodman zum Beispiel in Big Lebowski. Da bin ich verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, wie ich diese Sätze loswerden soll. Mit Schreien, Flüstern, Lachen, Weinen, alles gleichzeitig. Und dann habe ich einfach ihn mir angeguckt und dachte mir, das ist ein großartiger Komödiant, der John Goodman. Und habe ihm nicht mehr auf den Mund geguckt, sondern auf den Bauch, wie er es atmet. Und dann konnte ich es auch. Das war ganz einfach, weil ich meine, da sehe ich dann, wie er den Atem setzt und dann kann ich es auch. Weil am Anfang war ich da verzweifelt, sagte, was soll ich das machen? Diese ellenlangen Sätze, wo der schreit und flüstert und alles gleichzeitig. Und das war dann schon eine große Herausforderung.
Alles ganz einfach, einfach nur auf den Bauch geguckt. Naja, wenn es so einfach wäre. Ne? Aber es ist eine riesen Herausforderung.
Ja, es ist auf jeden Fall. Deswegen ist es ja, wenn irgendwelche Leute kommen, die gerne sprechen und sagen, sie möchten gern Synchronsprecher werden, bin ich immer ein bisschen zickig und sage, du, entschuldige, du musst dich da, du hast da mit großartigen Schauspielern zu tun. Du musst schon wissen, was das bedeutet, sowas zu spielen. Das kann man nicht einfach nur so sprechen.
Warum, also ich komme zum Beispiel mit französisch synchronisierten Filmen oder mit französischen Filmen, die synchronisiert wurden, habe ich meine Probleme, ich komme nicht rein.
Die deutsch synchronisiert wurden?
Also französische Filme, ja. Die dann deutsch synchronisiert, ich weiß nicht, ob es andere Studios sind, komisch, nicht alle, aber...
Eigentlich ist es egal, ich finde sogar französische Filme sind relativ leichter zu synchronisieren, da gibt es kein TH zum Beispiel, was man ja immer sieht und was man nicht synchronisieren kann.
Ja.
Das englische TH, das siehst du ja immer, wenn einer die Zunge in den Mund legt und dann kommt aber ein deutscher Laut raus. Das ist einfach schwer. Also Französisch finde ich gar nicht so schwer. Viel schwerer ist es dann so Türkisch zum Beispiel, weil die den Mund nie zumachen. Das heißt keine Labiale. Oder zum Beispiel die ganzen Bollywood-Filme sind ganz schwer zu synchronisieren, weil die sprechen ja so abgehackt. So. Dann ist das ein Satz. Und das haben wir in Deutsch nicht. Das heißt, da muss man unglaublich, manche nennen es mogeln, ich nenne es zaubern, dass das dann aussieht.
Wie wird denn da gemogelt? Wie wird denn da gezaubert?
Du musst halt über diese Pausen irgendwie dich rüber zaubern. Und dann mit dem deutschen Satz. Und dann geht es wieder. Das gibt so Tricks. Es geht über Rhythmus. Und es ist oft so, dass es, gut, wir hangeln uns einerseits schon von Mundschluss zu Mundschluss, um die Labiale unterzukriegen. Aber wenn das mal nicht klappt, aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du die Leute betrügen, indem du das einfach rhythmisch so geschickt machst, dass du das dann gar nicht mehr siehst. Das ist auch...
Wir wollen betrogen werden.
Natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja Betrug ist, wissen wir ja, der spricht ja nicht Deutsch.
Gibt es eine Ausbildung für einen Synchronsprecher? Weil es ist ja, wenn Sie das so beschreiben...
Es gibt einige Schulen, ja. Es gibt schon ein paar Kollegen, es gibt Kurse, aber ich bin da nicht so der Überzeugung, dass man es da richtig lernt. Da lernt man so die Grundtechniken, aber erstmal muss man Schauspieler sein, man muss ein Ohr haben, man muss ein bisschen Rhythmusgefühl haben. Also Leute, die musikalisch sind, können sowieso einfacher. Und Learning by Doing, wie in fast allen Berufen, würde ich mal sagen.
Wenn ich ja nur das Glück habe, also Synchronstimme von Robert De Niro, der, ja, der angefangen hat, Taxi Driver zum Beispiel einzusprechen, ist ja auch einer der bekanntesten. Ist das ein Glücksfall, dass ich dann gerade einen bekannten Schauspieler abkriege, als er noch nicht so bekannt ist? Oder wie?
Das kann passieren, aber es kann auch der umgekehrte Weg passieren, wie bei mir zum Beispiel. Ich habe ja Samuel Jackson nur einmal gesprochen oder zweimal mit Kill Bill 2. Weil aus irgendeinem Grund sein nächster Film, da sah er anders aus. Und der Kunde, um das jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen, behauptete, er müsse dann auch anders sprechen.
Hä?
Ja.
Aber wir haben uns doch an die Stimmen gewöhnt.
Das ist aber eben heutzutage nicht mehr ganz so. Also im Fall Robert De Niro funktioniert das noch, aber es ist längst nicht mehr so. Es hat auch manchmal mit Kosten zu tun. Der wird in einer anderen Stadt synchronisiert. Da heißt es nicht unbedingt, dass die jetzt die Originalstimme da einfliegen.
Ich dachte immer, dass gerade bei den Bekannten...
Ja, meistens ist es so. Also ich bin, komischerweise, ich habe von allen meinen großen Leuten fast nur die Kultfilme gesprochen, was ja auch nicht falsch ist.
Absolut nicht.
Die dann prägen sich ins Bewusstsein. Und also im Fall Samuel Jackson ist es zum Beispiel ganz eklatant. Der hat ja nur noch viele, viele andere Filme gedreht, die von anderen gesprochen werden. Aber wenn es um eine Werbestimme geht, die so klingen soll wie Samuel Jackson, kommen die Leute automatisch zu mir, weil das ist... Durch Pulp Fiction ist das so festgelegt.
Gibt es da für Sie Grenzen, was Sie machen? Alles außer Tiernahrung?
Das ist ein Problem. Ja, mit der Tiernahrung habe ich gerade so ein Problem. Ich schätze den Kollegen sehr und ich will auch niemandem vorschreiben, was sie machen sollen. Und in vielen Fällen stört es mich immer nicht, aber Depardieu kann ich einfach nicht mehr hören, weil ich immer an Tiernahrung denke. Das ist ein Problem. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein bisschen heikel. Also ich selber habe mich schon bedeckt gehalten, weitestgehend. Ich habe natürlich auch Werbung gesprochen, klar, aber nicht so populäre. Und wenn ich jetzt Werbung spreche, ist es meistens aufgrund einer der bekannten Stimmen. Die wollen dann die Patenstimme haben, weil auch der Spot entsprechend geschrieben ist. Das ist dann okay. Das ist völlig okay. Dann machen wir das.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Satz haben wollte, Radio frei, ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, dann müsste ich richtig auf den Tisch hauen. Dann müssen Sie sich vorher mit dem Projekt beschäftigen, oder?
Es müssen erstmal Sätze sein, die der Betreffende auch so sagen würde. Das ist nämlich meistens der Hauptfehler. Die Leute schreiben irgendeinen Text und dann spricht den mal wie Marlon Brando. Und dann sage ich, den würde der nie sagen, den Satz. Das ist gar nicht sein Stil. Und so. Das ist wie wenn einer sagt, sprich mir den Satz mal bayerisch oder sächsisch. Und das ist geschrieben, wie kein Bayer sprechen würde. Das ist auch immer so ein Problem. Es ist gar nicht so einfach herzustellen. Es hat nicht nur damit zu tun.
Also da ist nicht nur, was die Kohle stimmt, nein, und dann machen wir das mal. Sie sagen da, ich habe ein Image und ich muss auch dazu stehen.
Ich muss schauen, dass das ordentlich wird. Ich meine, ich mache nicht jeden Quatsch. Ich spreche auch nicht jeden Anrufbeantworter oder was. Es gibt einen einzigen, den ich gesprochen habe. Das sage ich sogar von Bela B. Der hat einen von mir gesprochenen Anrufbeantworter. Weil ich Bela so mag und den in irgendeinem Studio getroffen habe, und dann haben wir das gemacht. Aber das ist auch der einzige, glaube ich.
Schauspieler Hermann Paschulke hat auch den Captain Future, den Erzähler bei Captain Future, den Erzähler gesprochen. Eine Science-Fiction-Trickserie von 1978. Und das habe ich nicht gewusst, aber ich habe diese Serie immer geschaut, natürlich im Westfernsehen, und habe mich gefreut. Dankeschön dafür nochmal.
Ja, das ist ganz witzig. Da gab es jetzt eine Neuauflage davon. Die ganzen DVDs sind wieder rausgekommen. Da hatten die mich auch angerufen, um einen Trailer, also einen Werbetrailer zu sprechen. Inzwischen gibt es da aber, glaube ich, schon wieder Rechtsprobleme, wie das so oft ist. Aber zurzeit war ich damit beschäftigt, das sind 2 Wochen her. Es kommen 4 Hörbücher raus, Captain Future.
Captain Future Hörbücher?
Ja, und zwar die ersten, also 4 Geschichten erstmal, so als erweitertes Hörbuch, also kein richtiges Hörspiel, aber ein paar Rollen sind auch noch von den Originalstimmen gesprochen. Also Wolfgang Völz war noch im Atelier und Dit Werner, die ihre alten Rollen gesprochen haben. Und ich spreche den Erzähler, also den Hauptanteil natürlich beim Hörbuch. Und da sind erstmal jetzt 4 Folgen in Arbeit und mal sehen, vielleicht geht das weiter.
Klasse Serie war das. Klingon Commander bei Star Trek 5 haben Sie dann auch den einen oder anderen Klingonen gesprochen.
Also es ist so, ich war aufgrund dieser doch sehr extremen Stimme, habe ich am Anfang dieser Science-Fiction-Welle natürlich alles gesprochen, was irgendwie verzerrt klang, weil man sagte schon, der hat einen eingebauten Harmonizer, wir brauchen das gar nicht mehr zu bearbeiten. Das klingt schon verzerrt, oder? Das ging einfach damit los, wenn einer aus dem Wasser kam und irgendwelche Urlaute von sich gehabt, gesagt, das kann keiner so gut wie Helmut Krauss, das muss der machen. Und so bin ich eigentlich auch so mehr oder weniger da reingerutscht, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Der Klingone, also mehrere Klingonen haben Sie gesprochen.
Klingonen, ganz viele, Und dann noch ein Mr. Ed, das sprechende Pferd. Das werdet ihr nicht so kennen, aber das war eine große amerikanische Sendung mit einem weißen sprechenden Pferd.
Das geht mir völlig ab, aber das
ist Mr. Ed, ganz wichtig.
Möglicherweise eine Bildungslücke. Auch in Computerspielen sprechen Sie Rollen. Ist das mal völlig anders, oder ist es wie beim Film?
Nee, das ist eigentlich wie beim Synchron ohne Bild, würde ich mal sagen. Und natürlich ist viel so technischer Kram. So, du musst dann noch alle möglichen Varianten sprechen, ob der nur nach links geht oder nach rechts oder geradeaus und so. Das ist so technisches.
Ist das öde oder ist das okay?
Das ist manchmal auch öde, aber das gehört dazu.
Denn das ist ja eine Riesenindustrie. Die Umsätze in der Computerspielbranche ist ja größer als die beim Film.
Ich habe jetzt dieses Rom-Spiel zum Beispiel gesprochen, dann das berühmte Mafia. Da habe ich den Mafia-Boss gesprochen. Und,
Don Salieri.
Ja, und jetzt dieses Rom-Spiel, dann gibt es das neue Siedler, das große neue Siedler, da spreche ich auch irgendeine Figur, ich weiß auch nicht mehr welche. Aber
Assassin's Creed 2, also das sind richtig große,
fette Spiele. Das sind zum Teil große Produktionen, genau. Und da wundert man sich manchmal, die werden dann in irgendeinem kleinen Studio irgendwo im Odenwald gemacht. Da hat irgendeiner, der da Spaß dran hat, hat das an sich gerissen oder die Rechte sich besorgt, und dann fährt man da irgendwo in eine kleine Villa und nimmt das auf. Das ist ganz komisch manchmal.
Ganz komisch. Und
ja, ist sowieso, wo heutzutage überall aufgenommen wird. Also es gab eine Zeit, da war in Berlin jede Besenkammer ein Tonstudio. Weil das war die große Zeit, als die ganzen Serien auf den Markt kamen. Da hat aus jeder Kammer wurde da ein Synchronstudio gemacht.
Kommen wir zurück zu der Radiozeit. Sie haben ja gesagt, die gute alte Radiozeit, da war das Radio noch Kulturgut, ein Sprecher war noch was Anerkanntes. Jetzt sagen Sie, spricht jeder Redakteur. Haben Sie das Gefühl, dass das Handwerk verfällt, ja, oder dass es doch wieder eine Rückbesinnung gibt.
Also ich würde sagen, beim Radio ist es natürlich auch durch die vielen Privatradios, ist es schon, dann gibt es da auch immer welche Leute, die uns was einreden wollen. Die einreden wollen, der Hörer könne nicht mehr länger als 1,5 Minuten einen Wortbeitrag hören. Oder solche, das so Instanzen gibt es da. Das ist ganz gespenstisch. Also das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich, also für uns war gerade Radio eine Sprechkultur. Deswegen wurde auch jede Fleischpreissendung, jede
was für eine Sendung?
Was eine Fleischpreis? Fleischpreise ging oder was?
Einen Moment, das müssen Sie erklären. Was eine Fleischpreissendung?
Ja, also so eine Sendung, wo die aktuellen Preise das gab es früher auch natürlich.
Wo das, also jetzt sagt der Privatsender durch, wo es den günstigsten Sprit gibt?
Ja, und damals gab es nicht das günstigste, sondern es wurde einfach gesagt: In Berlin kosten heute die Bohnen so und so viel und das Fleisch so und so viel durchschnittlich. Das gibt's auch in der Zeitung, ja. Warum soll es das im Sender nicht geben? Oder zum Beispiel Wasserstände oder so. Das wurden alles von Sprechern gesprochen, nicht von Leuten, die da in der Redaktion saßen. Da kam ein Redakteur, der hat das auf ein Blatt gedruckt und dann kam das ins Studio und ein Sprecher hat das gesprochen.
Haben Sie jemals Wasserstandsmeldungen
natürlich
gesprochen?
Natürlich, Wasserstandsmeldungen. Klar, ganz normal.
Wasserstandsmeldung und Tauchtiefen.
Taucht, genau. Die Wasserstände und Tauchtiefen, genau.
Hab ich nie begriffen als Kind. Wir haben es ja immer im Westradio gehört.
Es scheint ja Leute zu geben, die das brauchen.
Wozu brauche ich die Wasser, wenn ich jetzt, also ich habe in Gera Radio gehört.
Flussschiffer.
Aber müssten das alle hören?
Mussten dann alle hören, genau. Das war einfach ein kleiner 5 Minuten im Rahmen des Tagesprogramms.
Heutzutage sind 5 Minuten ist ein Riesenbeitrag. Ja, ne? Und ja, dann ja, 5 Minuten Wasserstandstiefen und Tauch.
Wie gesagt, und dann kamen ja die Leute, die uns, das waren jetzt die ganz technischen Dinge, aber sonstige Wortbeiträge, die wurden immer geringer. Und am Schluss hieß es irgendwie, der Hörer kann nicht länger als 1,5 Minuten Wort hören. Völliger Quatsch. Ich werde bei Wort erst wach. Wenn ich am Autoradio sitze, ich brauche keine Musik. Der richtige Wachpunkt ist, wenn Wort kommt, dann konzentriere ich mich ganz anders. Musik ist ja eigentlich eher was zum Einschlafen und nicht zum Wachwerden. Oder zum, sagen wir mal, irgendwie für nebenher, aber Wort macht mich wach. Deswegen finde ich zum Beispiel, ein Sender, der Wort sendet, ist für mich interessanter als ein Hörbuch. Beim Hörbuch weiß ich ja in etwa, ich schiebe was rein und jetzt kommt der und der Roman. Während für mich ist viel interessanter, ich mache das Radio an und höre irgendwelche Beiträge, wo ich denke, oh, interessant, was Neues, hätte ich jetzt nicht gewusst. Oder es wird mir ein neues Buch vorgestellt, was ich noch nicht kannte oder sowas. Also es gibt im Internet jetzt einen reinen Hörbuchsender. Der heißt, glaube ich, so Hörbuch FN. Ist ein Internetsender. Das ist genau das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe.
Die Wortbeiträge, die Sprachkultur, die halten wir hoch. Ja, wir werden das zumindest auch hier in Erfurt versuchen. Sie fahren jetzt in den Harz?
Ich fahre jetzt nach Hause. Ich wohne da im südlich von Braunschweig am Fuße des Harzes. Und da habe ich mich hinverzogen, jetzt von Berlin aus. Das war früher meine Ferienwohnung und Ferienhaus im kleinen Dorf. Und da bin ich jetzt fest hingezogen und mache alles von dort. Da bist du in der Stunde 20, bist du von Braunschweig in Berlin mit dem Zug. Mit dem Auto sind es 2 Stunden. Und ich meine, ich bin jetzt ein älterer Herr, ich werde im Juni 70.
Wow.
Da darf man dann auch schon mal ein paar Freistunden in seinem Haus verbringen. Die wenigen Freistunden.
Das sei Ihnen gegönnt. Jetzt hat er doch noch was mit frei gesagt, ne?
Oh ja. Braucht ihr noch was mit frei?
Natürlich.
Ah ja, dringend.
Das heißt, Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Berlin, sondern schon im Harz und pendeln aber, also sind doch schon
Jetzt habe ich in Berlin zum Beispiel 2 Monate Theater gespielt, jeden Abend am Kudamm, im Kudamm-Theater. Und da habe ich natürlich dann eine Wohnung genommen in Berlin für die Zeit. Oder das Theater hat eine Wohnung oder so. Aber ich spiele auch mal woanders Theater. Es kann jetzt passieren, in Düsseldorf vielleicht im Herbst. Und dann werde ich da wohnen. Dann brauche ich wieder in Berlin keine Wohnung. Also es ist eigentlich jetzt besser so, ich habe da so mein Zentrum auf dem Land und den Rest organisiert man dann jeweils nach Bedarf.
Wir sehen Sie demnächst im Theater. Wo werden wir die Augen offen halten?
Ja,
was wird, wird eine Überraschung?
Also es ist so, ich kann schon mal ein bisschen andeuten. Es ist gerade in Berlin ist gerade gelaufen, bei uns im Nachbartheater sogar, der Blaue Engel. Dieses Stück nach dem Roman Professor Unrat. Und den hat Walter Plate gespielt, da nebenan. Und da gibt es mehrere Versionen davon in verschiedenen Städten. Und es gibt eine Version, die mich angefragt hat, ob ich bei Ihnen den Professor Unrat spiele. Das, was ich natürlich sehr gut, sehr gerne tun würde, weil das ist natürlich eine wunderbare Rolle. Und da muss man mal sehen, ob das jetzt funktioniert und klappt.
Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Ja. Also nach den Hörgewohnheiten müssten eigentlich alle jetzt umgefallen sein.
Ne, völlig, ja,
also
abgeschaltet.
Das ging gar nicht, was wir jetzt gemacht haben. Nicht, ne? Eine Stunde lang reden, das
geht gar nicht.
Ne? Naja, das war Radio alte Schule.
Ja, genau. Ja. Dazu bin ich da.
Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise in den Harz. Ein bisschen Erholung, ein bisschen Freizeit. Und vielleicht sehen wir und hören uns bald mal wieder.
Aber bitte gerne, war sehr schön.
Danke fürs Kommen.
Tschüss.